Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: FDP und Liberale beschwören an der ersten gemeinsamen Delegiertenversammlung das Bankgeheimnis. Bundesrat Merz will weiter verhandeln. Die EU-Kommission akzeptiert den französischen Plan zur Rettung der Autoindustrie und Volkswagen streicht weltweit die Temporärstellen. In Kärnten wird morgen gewählt. Die Haider-Partei BZÖ setzt auf Diskriminierung und liegt damit vielleicht erstmals falsch. Im Kampf gegen Terroristen sind weltweit Rechtsprinzipien geschwächt worden. Ergebnisse einer internationalen Studie. Und die Schweizer Fabien Suter und Didier Küsch fahren bei den alpinen Skirennen erneut auf die Podestränge. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Die Freisinnigen und die Liberalen haben ihre Fusion besiegelt. An die Spitze der neuen Partei FDP, die Liberalen, wählten die Delegierten FDP-Präsident Fulvio Belli. Geschlossen stellte sich die Partei hinter das Schweizer Bankgeheimnis. Dieses werde nicht preisgegeben, sagte auch Bundespräsident Hans-Rudolf Merz an der Delegiertenversammlung. Er warnte jedoch, angesichts des internationalen Drucks müsse die Schweiz auch Zugeständnisse machen.
Es ist klar, dass auch gewisse Tatbestände diskutabel sind. Wir müssen uns diesen Diskussionen stellen. Wir können nicht uns totstellen. Das ist das Schlechteste.
Sonst riskiere die Schweiz, dass sie auf die Liste nicht kooperierender Staaten gesetzt wäre, sagte Merz. Dies würde Sanktionen gegenüber Schweizer Banken bedeuten, mit fatalen Auswirkungen auf den Finanzplatz Schweiz. An ihrer Gründungsversammlung verabschiedeten die Delegierten von FDP die Liberalen eine Resolution zur Wahrung des Bankgeheimnisses. Diese schlägt vor, das Bankgeheimnis durch Zinsbesteuerungsabkommen zu schützen, wie dies mit der EU der Fall ist. Die Delegierten sprachen sich auch klar gegen eine weitere Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA aus. Notfalls müsse sich die UBS aus dem Geschäft mit den USA zurückziehen. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio Dieres stellte sich der Präsident der Partei FDP die Liberalen, Fulvio Belli, grundsätzlich hinter die Politik des Bundesrates in Sachen UBS. Scharfe Kritik äußerte er jedoch an Außenministerin Micheline Galmiret. Diese provoziere die USA seit Jahren mit ihrer Diplomatie, statt gute Kontakte zu pflegen. Belli nannte dabei die umstrittene Iran-Reise, als Galmiret mit Kopftuch den iranischen Präsidenten Ahmadinejad besuchte. Die EU-Kommission hat den Plan Frankreichs zur Unterstützung seiner Autoindustrie gebilligt. Dies nachdem die französische Regierung sich verpflichtet habe, auf protektionistische Bedingungen zu verzichten, teilt die Kommission mit. Die französische Regierung hatte den angeschlagenen Autobauern Renault und Peugeot Citroën Kredite von je 3 Milliarden Euro zugesagt, unter der Bedingung, dass sie keine Fabriken in Frankreich schließen. Dagegen hatten verschiedene EU-Staaten protestiert. Nun habe die französische Regierung schriftlich bestätigt, sie lasse die umstrittene Klausel fallen, erklärt die EU-Kommission. Europas größter Autokonzern Volkswagen schafft bis Ende Jahr die Temporärarbeit ab. Alle verbliebenen 16.500 Temporärstellen weltweit würden gestrichen, sagte VW-Chef Martin Winterkorn im deutschen Spiegelmagazin. Die Arbeitsplätze der Stammbelegschaft seien vorerst nicht bedroht. In Somalia hat Präsident Sheikh Sharif Ahmed einer Waffenruhe mit den Islamisten zugestimmt. Auch sei er grundsätzlich bereit, islamisches Recht, die Scharia, einzuführen, wie von der Opposition gefordert. Die Einführung der Scharia müsste jedoch noch vom Parlament gebilligt werden. In den letzten Wochen gab es in der somalischen Hauptstadt Mogadischu immer wieder schwere Kämpfe zwischen Islamisten und Soldaten der Regierung, unterstützt von der Afrikanischen Union. Dutzende Menschen wurden dabei getötet. 3 Wochen nach den verheerenden Buschfeuern in Australien befürchtet die Armee weitere Opfer. Die Zahl von bisher 210 Toten könne nochmals steigen, denn noch immer würden rund 40 Menschen vermisst, sagte ein Militärsprecher. Die heutige Sportgeschehnisse fasst Freddy Hunkeler zusammen.
Wieder erfolgreicher Tag für die Schweizer Alpinen. Fabien Suter bestätigte in der Abfahrt im bulgarischen Bansko ihren Sieg von gestern und wurde Dritte. Gewonnen wurde das heutige Rennen von der Österreicherin Andrea Fischbacher, 0,26 Sekunden vor der Slowenin Tina Maze. Fabienne Sutter verlor 0,39 Sekunden auf die Siegerin. Auf Platz 4 fuhr Lara Gut. Ihr fehlten 23 Hundertstel für einen Podestplatz. 0,62 büßte sie auf die Siegerin ein. Die weiteren Schweizerinnen, 9. Dominik Giesin, 12. zeitgleich Franzi Auftenblatten und Martina Schild, 18. Andrea Dettling und 19. Nadja Stieger. Didier Güsch wurde beim Riesensalon von Kranz-Kagora lediglich vom Amerikaner Ted Ligety bezwungen. Mit Platz 2 übernahm der Schweizer jedoch die Führung in der Disziplinenwertung. Er war im ersten Durchgang noch Bestzeit gefahren, büßte schließlich aber 19 Hundertstelsekunden auf den Sieger ein. Dritter wurde der Italiener Massimiliano Blardone. 9. Marc Berto mit Bestzeit im zweiten Lauf, er verlor 1,03 Sekunden auf den Sieger. Carlo Janka wurde 10. 1,09 zurück, Didier De Fago 21. Der Langläufer Dario Colonia ist von der nordischen Skiweltmeisterschaft im tschechischen Liberec abgereist und verzichtet auf den abschließenden 50-Kilometer-Lauf von morgen. Colonia fühle sich nach 4 harten Wettkämpfen müde und wolle sich auf den Gewinn des Gesamtweltcups konzentrieren. Dort liegt der Schweizer noch immer in Führung.
In der ganzen Schweiz herrschten heute frühlingshafte Temperaturen. Am wärmsten waren es in Chur, wo mehr als 16 Grad gemessen wurden. Rund 14 Grad gab es im Tessin. In Basel stieg die Temperatur auf 13 Grad, in Genf und Bern auf 12 und in Zürich auf 11. Mit milden Temperaturen geht es auch morgen weiter. Und damit zu den Aussichten. Im Norden scheint morgen Vormittag zeitweise die Sonne, am Nachmittag ziehen aus Südwesten immer dichtere Wolkenfelder auf. In den Alpen fällt stellenweise auch etwas Schnee. Im Süden ist es meist bewölkt und am Nachmittag regnet es etwas. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 10 bis 14 Grad. Am Montag geht es mit vielen Wolken und lokalen Regenschauern weiter, bei etwa 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Der Gesundbeter am offenen Kassenschrank. Für Fulvio Pelli ist das Bankgeheimnis nicht verloren. Bundesrat Merz warnt vor Illusionen. Haiders Land wählt. Den Erben des rechten Scharfmachers in Kärnten fehlt offensichtlich der politische Kopf. Und der politische Verstand. Wenn die Angst Gesetze diktiert, im Kampf gegen Terrorismus ist der Rechtsstaat weltweit ausgehöhlt worden. Und ich liebe dich. Der schwierige Satz, mit dem man in Japan den schwarzen Gürtel als guter Ehemann schafft. Bankgeheimnis. Wer dieses Wort ausspricht, hat unweigerlich das Gefühl, von früher zu erzählen, denn am Ende dieser stürmischen Woche steht diese alte Institution schon ziemlich verwittert da. Selbst Bundespräsident und Finanzminister Hans-Rudolf Merz räumt ein, dass es da wohl etwas zu verhandeln gebe und deutet an, dass die Banker künftig kaum mehr ganz so verschwiegen sein können, wie sie es bisher waren. An der Delegiertenversammlung der FDP, neu der FDP-Liberalen, hat er das wiederholt, aber die Botschaft ist bei Parteiboss Fulvio Pelli offenbar noch nicht angekommen. Philipp Burkhardt.
Der Bundesrat habe im Sturm der letzten Wochen das Ruder immer in den Händen behalten, lobt der Präsident der FDP-Liberalen Fulvio Pelli. Und er ruft die Landesregierung auf, sich nicht beirren zu lassen.
In den vergangenen Wochen hatte ich oft das Gefühl, unser Land verliert den Kopf.
Natürlich, gierige Menschen bei Banken und Versicherungen hätten monumentalen Mist gebaut, wie sich Pelli ausdrückt. Aber er stimme nicht in das Empörungsgeschrei ein.
Empörung bei Politikern ist die Notlüge für fehlende Lösungen.
Und trotz Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA ist Parteipräsident Pelli überzeugt,
damit ist das Bankkundengeheimnis nicht geknackt. So etwas können nur Linke behaupten.
Doch der Finanzminister der FDP-Liberalen, Bundespräsident Hans-Rudolf Merz, ist nicht mehr ganz so ruhig. Er spricht vor seinen Delegierten von massivem Druck, der auf die Schweiz ausgeübt werde, von bedrohlichen Ausmaßen, davon, dass man dringend und ganz schnell handeln müsse. Der Finanzminister, der während Monaten gepredigt hat, in Sachen Bankgeheimnis gebe es gar nichts zu verhandeln, sagt nun:
Es ist klar, dass auch gewisse Tatbestände diskutabel sind. Wir müssen uns diesen Diskussionen stellen. Wir können nicht uns totstellen. Das ist das Schlechteste.
Zu den gewissen Tatbeständen gehört laut Merz die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, die im Ausland nicht verstanden wird. Bei Steuerbetrug beliefert die Schweiz das Ausland mit Daten der fehlbaren Bankkunden, bei Steuerhinterziehung nicht. Darüber macht Merz erstmals in dieser Deutlichkeit klar, müsse man mit anderen Staaten in Verhandlungen treten. Sonst riskiere die Schweiz von der OECD, allenfalls zusammen mit Luxemburg und Österreich, auf eine Liste von nicht kooperativen Staaten gesetzt zu werden, was wiederum Sanktionen gegen unser Land zur Folge hätte.
Und solche Sanktionen könnten zum Beispiel, so wird diskutiert in der OECD, beinhalten, dass man Erschwernisse, Hindernisse aufbaut in Banken, in EU-Banken, im Verkehr mit nicht kooperierenden Banken. Das wäre dann mit Schweizer Banken. Und das wäre natürlich eine absolut fatale Auswirkung.
Und zwar für den ganzen Finanzplatz Schweiz. Der Bundesrat, hält Hans-Rudolf Merz fest, werde das Bankgeheimnis nicht ganz preisgeben, aber...
Ich sage Ihnen einfach, dass es hier Gespräche gibt, dass Gespräche stattfinden müssen. Wir können uns diesen Dialog nicht verschließen.
Dass es so weit gekommen ist, das sei nicht die Schuld von Finanzminister Merz, wie es in den Medien und anderen Parteien in den letzten Tagen behauptet worden sei, findet FDP-Liberalenpräsident Fulvio Belli, um gleichzeitig bei anderen Bundesrätinnen gravierende Fehler auszumachen. Außenministerin Micheline Calmiret habe ihre Prioritäten in den letzten Monaten falsch gesetzt und sich zu wenig um das Thema gekümmert, sagt Belli nach der Delegiertenversammlung in die Mikrofone. Wirtschaftsministerin Doris Leuthard wirft Belli vor, reformmüde zu sein. Bundespräsident Merz selbst, der seit Tagen keine Interviews mehr gibt, spricht auch heute nicht mit den Medien. Nach dem Schlussapplaus verlässt er zielstrebig den Saal, ohne auch nur eine einzige Frage zu beantworten. So muss man sich mit seinen Beteuerungen vor den Delegierten begnügen, der Bundesrat habe verschiedene Maßnahmen getroffen und Wellenbrecher installiert, sagt Kapitän Hans-Rudolf Merz, der von seiner Partei dazu aufgerufen worden ist, im Sturm Kurs zu halten.
Der Bericht von Philipp Burkhardt. Fulvio Belli, der Parteipräsident der FDP-Liberalen, war heute Morgen auch Gast in der Samstagsrundschau auf DRS1. Wir wiederholen dieses Gespräch gleich nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr. Aber Sie müssen umschalten auf DRS2. Also Samstagsrundschau 18.30 Uhr, DRS2 und wie immer auf drs.ch, auch als Podcast. Das österreichische Bundesland Kärnten ist Heiderland, auch ein halbes Jahr nach dem Tod des umstrittenen Landeshauptmanns. Und vor den Wahlen von morgen wollte die Heiderpartei BZÖ beweisen, dass sie ihrem Übervater treu bleibt, übers Grab hinaus. Sie stellte einen politischen Ladenhüter in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. Mit dem BZÖ werde es auch in Zukunft keine zweisprachigen Ortstafeln geben. Linke und rechte Parteien verweigerten der slowenischen Minderheit in Kärnten bisher diese kleine Konzession. Aber trotz dieser scheinbaren Einigkeit könnten sich Haiders Erben diesmal verrechnet haben. Aus Zelowitz, der Hauptstadt Koroschkas, berichtet Joe Schelbert.
Ein Prosit der Gemütlichkeit bei Gratiswurst und Gratisbier, ganz in der populistischen Tradition Jörg Haiders, dessen Politik auch in Zukunft gelten soll, wie der neue BZÖ-Spitzenmann Gerhard Dörfler verspricht.
Eines kann ich euch versichern, wir werden die politischen Wege Jörg Haiders weitergehen. Denn manche würden ja ganz gerne sagen, wir tun ein paar Ortstafeln auf, wir tun nicht mehr wirtschaftlich weiterentwickeln als Land.
Also keine weiteren zweisprachigen Ortstafeln, obwohl das Verfassungsgericht anders entschieden hat und das Publikum applaudiert. Gerichtsentscheide hin oder her, Haider-Nachfolger Gerhard Dörfler hat in Sachen zweisprachige Ortstafeln ein eigenes Demokratieverständnis.
Wir haben in Kärnten einen klaren Standpunkt, was, wenn der überwiegende Teil der Bevölkerung etwas ablehnt, dann habe ich das nicht zu tun. So einfach ist das. Übrigens, man sagt ja zur Milka-Schokolade, Milka-Schokolade. Ich habe noch keine zweisprachige Milka-Schokolade gesehen.
Mag sein. Dennoch verstehen immer weniger Kärntner diese Politik, schon gar nicht, dass dies das wichtigste Thema sein soll. Auch nicht Josef Feldner, immerhin Obmann des deutsch-nationalen Kärntner Heimatdienstes.
Das ist nicht verständlich für uns, dass man in diesen schwierigen Zeiten auf eine an sich unbedeutende Position festlegt und die noch dazu an erste Stelle stellt.
Von den anderen Parteien hört man in der Ortstafelfrage nichts. Weder verwahren sie sich gegen diese Art Wahlkampf, noch verteidigen sie den Rechtsstaat, noch versprechen sie, diesen Konflikt endlich zu lösen. Marianne Sturm, den Obmann des Zentralverbands der Kärntner Slowenen, verwundert dies nicht.
Sie dürfen eines nicht vergessen, dass dieses Land rassistisch verseucht ist. Und das macht nicht vor irgendeiner Partei Halt. Und daraus ergibt sich so quasi ihre panische Angst. Sie könnten plötzlich dastehen als Verräter.
Wenn die Parteien versagen, müssen andere handeln. Und so geschah das Unglaubliche. Marianne Sturm von der slowenischen Minderheit und Josef Feldner, der Deutschnationale, setzten sich selbst an den Tisch, bauten Misstrauen ab und erarbeiteten ohne Medienpräsenz eine Lösung, die inzwischen von den Mitgliedern ihrer Verbände breit akzeptiert wird. 23 Südkärntner Ortschaften erhielten danach ebenfalls die ersehnten zweisprachigen Ortstafeln. In einem halben Jahr könnte alles umgesetzt sein, meint Marianne Sturm.
Naja, ich nehme meinen Optimismus aus der Geschichte, weil wenn ich mir andere Wahlkämpfe anschaue, wo die Parteien gerittert haben, darum wer ist der Radikalere jetzt in der Anti-Minderheitenposition, ist es diesmal relativ ruhig. Nur das BZÖ und die FPÖ versuchen damit Politik zu machen, aber ich habe so den Eindruck, dass die Bevölkerung auf das nicht so einsteigt.
Nicht nur die Bevölkerung sei des Streits überdrüssig, meint Josef Feldner vom Heimatdienst. Im Grunde seien es auch die Parteien, die bloß den Mut nicht hätten, vor den Wahlen zur ausgearbeiteten Lösung zu stehen.
Es gibt von allen Parteien Signale in dieser Richtung, daher der Optimismus. Dass im Wahlkampf nichts gemacht wurde, bedauern wir, aber es ist ein Faktum.
So könnte dank des Engagements von unten ein über 50-jähriger Streit bald beendet sein. Ein Streit, der einst zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Kärnten geführt hatte und von den Parteien über Jahre instrumentalisiert wurde. Es wäre dem Land zu gönnen.
Der Bericht aus Kärnten von Joe Schelbert. Und hier noch ein Hinweis auf unsere Wochensendung International. Thema Abfall. Städte, die größtenteils auf Abfall gebaut sind, gibt es in vielen Ländern. In armen Quartieren verrottet Haushalt Kehricht in Hinterhöfen und auf den Straßen. Selbst wo Kehricht entsorgt wird, sind die Probleme nur oberflächlich gelöst. Auf den Deponien werden Haushaltmüll und Industrieabfälle zu einem giftigen Cocktail für Boden, Wasser und Luft vermischt. Eine Welt auf Abfall gebaut. In International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit, hier auf DRS1. Vor 7 Jahren reagierten die Justizbehörden weltweit mit fieberhaften Aktivitäten auf die Terroranschläge vom 11. September 2001. Das Schlagwort hieß Krieg dem Terror. Und unter diesem Titel wurden Gesetze und Verfahren umgekrempelt, Maßnahmen verschärft und Polizeikompetenzen ausgeweitet. Plötzlich sollte möglich sein, was mindestens unter rechtsstaatlichen Verhältnissen zuvor als zweifelhaft gegolten hatte. Bei der Terrorbekämpfung gingen auch freiheitliche Länder sehr weit. Wie weit untersucht nun zum ersten Mal eine umfassende Studie der Internationalen Juristenkommission? Fredrik Steiger hat sich mit einem der Autoren der Studie, dem Schweizer Strafrechtler Stefan Trexel, unterhalten.
Der Kampf gegen den Terrorismus stellt Regierungen vor gewaltige Herausforderungen. Das räumt auch der Schweizer Strafrechtler Stefan Trexel ein. Er ist Mitglied des Internationalen Juristenpanels, Richter am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag und war zuvor Präsident der Europäischen Menschenrechtskommission.
Terroristische Aktionen sind, das ist ihr Zweck, enorm eindruckweckend. Das führt zu einem Ruf nach starken Reaktionen.
Das Gremium aus führenden internationalen Strafvölker- und Menschenrechtlern, angeführt von der früheren UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Mary Robinson, hat es sich mit seinem umfassenden Bericht nicht leicht gemacht. 3 Jahre lang verfolgten sie in mehr als 40 Ländern die Rechtsentwicklung, führten Hearings durch mit Politikern, Beamten, Richtern, Anwälten und Opfern. So liegt jetzt, gut 7 Jahre nach 9/11, erstmals eine Gesamtschau über die weltweiten Antiterrormaßnahmen vor. Die Studie dürfte in vielen Hauptstädten eine unangenehme Lektüre sein. Und zwar, wie Stefan Trexel erklärt,
weil wir herausgefunden haben, dass alles noch eher schlimmer ist, als wir befürchtet hatten.
Vielerorts werde geltendes Recht gebeugt, ausgehöhlt und gebrochen. Die konkreten Vorwürfe des Internationalen Juristenpanels sind happig. Von Folter ist da die Rede, von Haft ohne juristische Verfahren, von Zwangsverschleppungen, Geheimgefängnissen, Ad-hoc-Gerichten, Beschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit und von temporärem Sonderrecht, das allzu oft zu Dauerrecht bzw. Dauerunrecht wird. Und dies sei gerade auch in Ländern geschehen, die stolz seien auf ihre rechtsstaatliche Tradition. Und wie der Bericht selber, nennt auch Trexel Namen.
Ich kann die USA nennen. Das war einmal eine führende Nation, was Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit angeht. Und dort ist sie ja zu den schlimmsten Missbräuchen gekommen, zu Folterungen. Das hat uns sehr erschüttert.
Aber es hört bei den Vereinigten Staaten beileibe nicht auf.
Wir haben solche Probleme festgestellt im Vereinigten Königreich, dann in Südamerika etwa, Kolumbien, Chile, Uruguay, Argentinien, aber in Australien zum Beispiel auch.
Für das Juristenpanel sind viele Maßnahmen nicht nur illegal, sondern auch noch kontraproduktiv.
Durch Verlassen des Gebietes des Rechts, durch Machtmissbrauch, wird eigentlich der Staat und der Rechtsstaat delegitimiert und verliert Glaubwürdigkeit.
Höchst problematisch ist auch, dass wegen US-Präsident George Bushs War on Terror, seinem Krieg gegen den Terror, Terroristen nicht mehr, wie es richtig wäre, als Kriminelle verfolgt würden, sondern als Krieger.
Das ist einfach kein Krieg. Zumal dann auch wiederum diese Idee à la guerre comme à la guerre, jetzt ist halt Krieg, das wird wieder herangezogen, um Schranken zu umgehen.
Speziell heikel ist außerdem, dass die Terrorbekämpfung ausgerechnet den Geheimdiensten neue Macht und Rechte gab. Denn gerade in der Welt der Schlapphüte läuft fast alles intransparent, werden Menschenrechte verletzt und es mangelt an politischer Kontrolle. Die Studie erhebt aber nicht nur Vorwürfe, sie zeigt auch Alternativen auf. Bevor man auf Sonderrecht und Sonderjustiz zurückgreife, müsse man die Verantwortlichen, also die Regierungen, bei der Terrorbekämpfung stets fragen:
Wo seht ihr einen Handlungssonderbedarf, der über das gegebene Instrumentarium hinausführen müsste?
Und fast immer sehe man, das vor 9/11 geltende Recht hätte durchaus genügt.
Wenn man alle vorhandenen Mittel wirklich gezielt, sinnvoll koordiniert einsetzt, dann meine ich, ist sehr viel zu erreichen.
Konsequente Anwendung der Rechtsmittel, der Justizverfahren und eine bessere internationale Koordination. Würde man darauf setzen, müssten es die Staaten nicht den Terroristen gleich tun, indem sie selber außerhalb der Legalität operieren.
Japan ist nicht bekannt für seine emanzipierten Frauen und noch viel weniger für auf Gleichberechtigung bedachte Männer. Politiker und Manager sind fast alle männlich. Eine Regierungschefin in Tokio wäre undenkbar. Doch das Selbstbewusstsein der Frauen wächst und viele Männer kommen nur schwer damit klar. In Selbsthilfegruppen versuchen sie jetzt, den richtigen Ton gegenüber der Ehefrau zu erlernen. Martin Fritz über das langsame Umdenken der japanischen Machos.
Sage immer Dankeschön. Im Sprechchor beschwören 2 Dutzend Japaner mitten im Gewühl der Hauptstadt Tokio ihre Regeln für ein gutes Eheleben. Passanten bleiben amüsiert stehen, als die Männer vor dem Bahnhof Shimbashi lauthals ihre 3 Prinzipien für den Ehestreit verkünden. Ich werde nicht gewinnen, ich kann nicht gewinnen, ich will nicht gewinnen. Die Männer bilden die Speerspitze von landesweit fast 7000 meist älteren Japanern, die sich im Verein der Chauvinisten-Ehemänner zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel, sich vom übellaunigen Haustyrannen zum liebevollen Frauenversteher zu entwickeln. Fast alle stoßen aus Angst vor der Scheidung zu der Selbsthilfegruppe. Denn in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der gescheiterten Ehen bei über 50-Jährigen in Japan mehr als verdoppelt. Meistens sagen die Frauen Sayonara. Seit April 2007 ist die Zahl noch einmal gestiegen. Da trat ein Gesetz in Kraft, das Frauen bei einer Scheidung bis zur Hälfte der Pensionsabfindung ihres Mannes zuspricht. Hauptgrund für die Ehekrisen sei die traditionelle Macho-Einstellung, erklärt Vereinsgründer Shuichi Amano. Japanische Männer sind sehr schüchtern und sprechen ihre Gefühle nicht so richtig aus. Aber sie sind Haustyrannen. Macht das Essen, das Bad, das Bett. Mehr sagt ein Ehemann in Japan nicht zu seiner Frau. Auch meine eigene Frau wollte mich deshalb verlassen. Trotz aller Modernität leben Männer und Frauen in Japan immer noch in 2 Welten. Die Männer von morgens früh bis abends spät in der Firma, die Frauen mit oder ohne Kind zu Hause. So werden die Männer zu Fremdkörpern im eigenen Haus. Viele Frauen haben deshalb Angst vor der Zeit der Pensionierung. Der Ehemann heißt Zodai Gumi, Sperrmüll, weil er im engen Zuhause unnütz Platz beansprucht. Manche Frau entwickelt das sogenannte pensionierte Ehemann-Syndrom, rasende Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Nervosität. Gegenmittel ist eine langsame Wiederernährung. Durch Gespräche und Rollenspiele lernen die Männer, besser mit ihren Frauen auszukommen. Dafür bringen sie auch den Müll nach draußen, putzen die Badewanne, lernen kochen und gehen gemeinsam aus. Bei ihrem öffentlichen Auftritt steigen sie dafür einer nach dem anderen auf eine Kiste. Auch wenn das Kind zur Welt kommt, lass mich bitte nicht im Stich. Danke für das ständig gute Essen. Bis zum Tod werde ich dich lieben. Laut Vereinssatzung muss ein guter Ehemann 10 Stufen meistern. Stufe 1 bedeutet, seine Frau nach 3 Jahren Ehe noch zu lieben. Stufe 4, der Frau den Vortritt zu lassen. Stufe 5, mit seiner Frau spazieren zu gehen. Vereinsgründer Amano meint, japanische Männer haben in den letzten Jahren viel dazugelernt. Danke und Entschuldigung sagen können inzwischen viele, aber mehr auch nicht. Die 10. Stufe, ohne Zögern den Satz »Ich liebe dich« auszusprechen, habe daher bisher nur ein einziges Vereinsmitglied erklommen.
Japan privat, das war der Bericht von Martin Fritz und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich waren Isabel Jacobi und für die Nachrichten Eva Gametta, am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.